Deutschlandfunk Kultur heute.
Was haben die Salzburger Festspiele bewegt, ausgelöst, angestoßen? Das fragen wir hier an zweiter Stelle. Was landet warum im Depot, im Keller des Museums? Das fragt das Schloss Morsbruch in Leverkusen. Wir antworten natürlich drauf. Und der Dirigent Gabriel Fels, zuletzt Generalmusikdirektor in Kiel, ist gestorben. Ein Nachruf am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Die ersten Leinwandstars sind nach der Eröffnung aus Venedig wieder abgereist. Es kann jetzt ausschließlich um Filmkunst gehen bei den internationalen Filmfestspielen. Wir haben über die Eröffnungsbeiträge hier täglich berichtet. Mit Rüdiger Suchsland in Venedig spreche ich jetzt über die jüngsten Filme. Und so viel sei schon verraten, es wird etwas bedrohlicher. Rüdiger, fangen wir mal an mit dem Magier des Kremls, Le Mage du Kremlin von Olivier Assayas. Was ist das für ein Werk? Die Vorlage ist ein Roman und das Ganze spielt in Russland zur Zeit der Wende. Ist das richtig?
Ja, auch. Also es ist erstmal richtig, es ist eine Vorlage. Das ist auch ein Buch von 2002, was auf Deutsch auch erschienen ist. Es heißt Der Magier im Kreml auf Deutsch. Und der Verfasser ist ein Italiener, Giuliano da Empoli. Ein Italiener, der auch als Politikberater arbeitet. Und das ist interessant zu wissen, denn die Hauptfigur ist ein Politikberater. Es ist ganz lose an eine reale Figur angelehnt, die Putins Aufstieg zumindest mitbewirkt hat. Da kann man dann streiten, wie stark das war. Aber es ist ganz grob gesagt ein Parforce-Ritt durch das Russland, der seit den frühen 90er Jahren bis fast in die Gegenwart. Und hauptsächlich geht es um Ende 90er Jahre, der Beginn, als Putin an die Macht kam und zu seinen ersten Jahre in der Macht. Das ist eine faszinierende politische Innenansicht. Das ist gleichzeitig frei, das muss man sagen, weil es kommt auch so ein Disclaimer am Anfang. Es ist klar, dass es sich hier um einen Roman handelt, nicht um ein Sachbuch. Viele Sachen können nicht belegt werden. Und wie weit dieser Wladislaw Surkow, so heißt diese Originalfigur, wie weit die wirklich das Vorbild für den Romanhelden, den hier oder den Filmhelden, den hier Paul Dano spielt, ist, das ist vielleicht auch nicht wichtig, weil es geht eigentlich um was anderes. Es geht darum, die Politik besser zu verstehen, und zwar jenseits dieser ganzen einfachen Erklärungen, die wir auch täglich selbst in Nachrichten und anspruchsvollen Magazinsendungen hören und sehen. Die Küchenpsychologie, wie weit Putin irgendwie traumatisiert ist, wie weit er ein neuer Hitler ist und sonst was. Die billige Polemik, dass alles, was aus Russland kommt, sowieso falsch und Lüge ist. Die einfachen Erklärungen, das alles findet in diesem Film nicht statt, sondern es wird ein hochkomplexes Geflecht aufgebaut, was nicht nur die Ereignisse versucht sachlich zu schildern, sondern auch die Medien- und PR-Diskurse um sie herum und dadurch eigentlich zu einer stärkeren Verunsicherung und Verunklarung beiträgt, die, glaube ich, in dem Fall durchaus ein Mittel der Erkenntnis ist.
Den vermeintlichen Wladimir Putin spielt, glaube ich, Jude Law. Lass uns die Zeit nutzen. Ja, wir haben einiges vor uns noch. Wenn ein Film Frankenstein heißt, dann kann er doch eigentlich nur ein Horror-Science-Fiction-Film erwarten lassen. Viktor Frankenstein erschafft ein Geschöpf. Wir erinnern uns, dass alle Geschöpfe samt ihres Schöpfers zerstört. Was ist das für ein Film? Ein Film über Abgründe von Technik, Wissenschaft und Machtwahn von Guillermo del Toro?
Ja, Guillermo del Toro, ein Mexikaner, der hier schon mal den Goldenen Löwen gewonnen hat und manchmal in den USA arbeitet, aber auch so in dieser mexikanischen Populärkultur, die auch sehr nah ist an so einem sehr plastischen Katholizismus, der hat eigentlich sein Leben lang schon Frankenstein verfilmen wollen. Er ist berühmt geworden, auch ein Oscar-Preisträger zum Beispiel, dieser Film Pan's Labyrinth. Und der hat sich diesen Stoff genommen, der ja auf Mary Shelleys, die britische Romantikerin, Roman zurückkehrt, der über 200 Jahre alt ist, der aber auch fürs Kino schon mehr als ein Dutzend Mal verfilmt wurde. Es gibt berühmte und weniger berühmte Verfilmungen und man fragt sich natürlich als erstes, was kann man denn da machen? Warum muss man das alles nochmal erzählen?
1930 mit Boris Karloff, ne? Oder 31 war
es. Genau, 31, aber es gibt schon 1913 einen kleinen Stummfilm und sowas. Aber es gibt ganz viel und es macht auch sicher Spaß, sich mal so einzugraben in diese Frankenstein-Geschichte. Aber das Interessante an diesem neuen Film von Guillermo del Toro ist, der macht schon in den ersten Minuten seines insgesamt, sage ich schon mal, großartigen Films klar, dass diese Vorlage durchaus die Aktualisierung lohnt, aber nicht eine zeitgeisthörige, sondern er verändert den Roman ganz behutsam an einigen Stellen und vor allem macht er darauf aufmerksam, dass ja schon der Roman im Titel eigentlich nicht von diesem gruseligen künstlichen Menschen handelt, sondern von seinem Schöpfer, Viktor Frankenstein, der geniale Doktor, der den Tod besiegen will. Und insofern geht es um eine Wissenschaft, aber die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts, eine Wissenschaft zwischen Fortschritt, Fortschrittsglauben und Hybris, eine Wissenschaft, die ohne Frage auch faszinierend für uns heute noch ist, die modernistisch ist, die überhaupt nicht von diesem Film denunziert wird. Wir haben so eine Tendenz in diesen Monsterfilmen, auch Guillermo del Toro hat das in den Monsterfilmen für ein Kunstpublikum, dass man immer Mitleid mit dem Monster haben muss. Aber warum eigentlich? Mit den realen Monstern, Stichwort Putin, haben wir ja auch kein Mitleid. Also hier ist das auch ein sehr schöner Mensch und das letzte Drittel des Films, das ist so erzählt, dass sich viele Leute in dieses Monster verlieben werden, weil der eigentlich gar nichts Monsterhaftes tut. Der bringt noch nicht mal die Leute um, die er im Roman umbringt. Aber davor ist das ganz großartig, weil hier dieser Schöpfungsprozess ambivalent gezeigt wird, wo der Forscher mit sich selber ringt und dann mit seinem Ergebnis nicht zufrieden ist, wo er finanziert wird durch einen deutschen Munitionsfabrikanten, der von Christoph Waltz gespielt wird. Und insofern ist diese ganze Ambivalenz der Wissenschaft, die ja auch nie ganz unabhängig und rein arbeitet, die ist hier in diesem Film schon deutlich und das macht sehr großen Spaß anzusehen.
Jetzt bin ich gespannt, ob wir das Bedrohliche, Schreckhafte hinter uns lassen, wenn wir über den Film No Other Choice, Ich kann es nicht ändern, des Koreaners Park Chan-wook sprechen. Das ist nämlich ein Film über eine Familie, in die auch das Unglück einbricht, nämlich väterliche Arbeitslosigkeit, aber ein bisschen komisch auch, oder?
Ja, es ist auch lustig und es ist auch wunderschön, weil dieser Park Chan-wook, den viele kennen durch den Film Old Boy und durch eine sogenannte Rache-Trilogie, das macht uns schon aufmerksam darauf, worum es sich hier handelt, der ist schon sehr nah an der westeuropäischen Kultur auch und hat auch schon westeuropäische Gothic-Romane ganz nah an Frankenstein verfilmt. Und was er hier macht, das ist, dass er tatsächlich eine Costa Gavras, einen Film, den der Grieche Costa Gavras schon mal für einen Stoff, den der Grieche Costa Gavras schon mal verfilmt hatte, den verfilmt er nochmal. Und das tut er auf eine sehr koreanische Weise. Das heißt, die Extreme berühren sich. Es ist komisch, es ist schrill, es ist vulgär, es ist auch manchmal brutal. Und was das vor allem klar macht, das ist die Brutalität des Kapitalismus. Anders kann man es gar nicht sagen. Diese Familie hier, die nimmt sich selber auseinander und die Welt um sie herum. Es gibt Tote. Und das mir persönlich Sympathische war, dass dieser Held, der letztlich nur das Gute will und nicht immer das Gute tut, dass der davonkommt mit seinen Taten und insofern ein richtiger Filmheld ist und das Kino nicht moralisieren will, uns nicht vorschreiben will, was wir zu denken haben.
Ein Parforce-Ritt durch die jüngsten Filme beim Filmfestival in Venedig, Rüdiger Soßland, war das. Und wie angekündigt demonstrierten gestern Abend auch einige tausend Menschen am Rande des Festivals gegen das militärische Vorgehen Israels. Vielen Dank für diese Auskünfte. Wir werden weiter von dir und den Kollegen hören. Jetzt wechseln wir nach Salzburg, denn die Hausgötter Mozart, Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal, die kann der Besucher bei den Salzburger Festspielen zu Recht jedes Jahr erwarten. Wie kaum ein anderes Festival steht es sinnbildlich für die Entwicklung, den Zuspruch, die künstlerische Qualität solcher Großfestivals. Aber wie sichern Sie künftig Ihre Existenz? Welche Impulse gehen davon aus? Mit unserem Musikkritiker Jörn-Florian Fuchs habe ich darüber gesprochen, ihn gefragt, welchen Akzent haben die Festspiele dieses Jahr gesetzt, vor welchen Veränderungen steht das Festival? Was macht die Kunst?
Also da muss man vielleicht, bevor man auf die Kunst, auf das eigentliche Kerngeschäft zu sprechen kommt, erstmal über eine Problematik sprechen, nämlich über die Spielorte und die Baustellensituation, die es gerade gibt. Also manchmal ist ja eine Baustelle im künstlerischen Bereich durchaus, kommen wir auch noch zu, was das Schauspiel betrifft. Aber das Zentrale ist, dass in den nächsten Jahren aufwendige und teure Sanierungsarbeiten anstehen. Zum Teil geht es in den Fels hinein, zum Teil schließt das große Festspielhaus und ich habe mit dem Betriebsdirektor Lukas Krepatz über diese Sache gesprochen.
In dem Projekt wird zum einen die Haus- und Bühnentechnik der drei Festspielhäuser erneuert, zum anderen wird der Festspielbezirk um ein Festspielzentrum hinter der Pferdeschwemme und um Werkstätten und Arbeitsflächen im Mönsberg erweitert. Die Bauarbeiten für das Festspielzentrum laufen aktuell und sollen im Sommer nächsten Jahres fertiggestellt sein. Und nach den Festspielen 27 wird das große Festspielhaus saniert, das dann in den Sommern 28 und 29 nicht zur Verfügung stehen wird.
Dazu ist noch zu ergänzen, dass vor allen Dingen eine Sache schwierig sein wird, dass der Jedermann, der ja auf dem Domplatz spielt, aber bei schlechtem Wetter im großen Festspielhaus, und der Jedermann ist die Cash-Cow der Festspiele, dass man da natürlich sucht, wie macht man das künftig, wenn das große Haus eben auf jeden Fall 2 Jahre zu ist. Da wird im Moment überlegt, den Domplatz temporär zu überdachen. Das ist sowohl aus Denkmalschutzgründen wie auch logistisch sehr schwierig. Also es gibt einfach einige Herausforderungen in den kommenden Jahren, die ganz jenseits der Kunst auf die Festspiele zukommen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das gilt ja für viele Festspielhäuser, ob sie nun bei Reut sind oder ob es andere in Städten sind, große Häuser, die bespielt werden müssen. Man muss sich Gedanken über Zukunft und Publikum machen. Das heißt dann Neudeutsch Audience Development. Klären Sie uns auf, was ist beispielsweise mit der Zukunft der Schauspielsparte?
Ja, da gab es eine Theatermacherin, Marina Davidova, die einen 3-Jahres-Vertrag eigentlich hatte und die Spielzeiten 24, 25 und 26 machen sollte. 24 hat sie gemacht. Danach gab es einen großen Streit. Man hat sich überworfen. Es gab eine sehr überraschende Trennung und ich habe mit beiden Seiten gesprochen, die sagen sehr Unterschiedliches, warum das Ganze so war. Das ist auch ein Abkommen, dass man darüber nicht öffentlich spricht. Festzuhalten ist, dass das Schauspielprogramm in diesem Jahr noch von ihr gemacht wurde und dass sie eine Internationalisierung geboten hat. Es gab Leute wie Julien Gosselin, einen französischen Superstar des Theaters mit einem Gastspiel. Es gab eine neue Produktion von Kirill Serebrennikov, Der Schneesturm, nach dem Roman von Sorokin etwa. Das ist nicht bei allen gut angekommen, dass man eben weggeht vom Kernrepertoire, ich sag mal auch vom deutschsprachigen Theater, und die Saison nächstes Jahr wird jetzt vom Intendanten Markus Hinterhäuser selber offenkundig wesentlich verantwortet und danach soll ein Kuratorensystem kommen. Das ist, wenn man an die Glanzzeiten des Schauspiels von früher denkt, unter Leuten wie Peter Stein etwa, schon schwierig, und das Schauspiel war überhaupt in den letzten Jahren ein bisschen zu stiefmütterlich behandelt aus meiner Sicht.
Hingegen ist auf der Singbühne ziemlich viel los. Wir werden gleich abschließend noch drauf kommen. Aber ich sagte eingangs, wichtig ist auch bei Salzburg immer die Frage, wer macht die Eröffnungsrede, welche Impulse werden gesetzt, welche Wirkung geht davon aus, ging das reibungslos über die Bühne dieses Jahr?
Dieses Jahr war Anne Applebaum geladen. Es gab natürlich auch die ganzen Politikerinnen, Politiker, die ihre Reden gehalten haben. Und dort kam es ja zu einer Störung. Pro-palästinensische Aktivisten haben den Festakt.
Wir müssen dazu sagen, Jörn Florian Fuchs, das ist die Osteuropa-Historikerin polnisch-amerikanisch-jüdischer Herkunft, die auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen hat.
Ganz genau. Und ihre Rede, die nicht viel Neues jetzt gebracht hat, die aber ihre relativ konzise Haltung und ihre konzisen Thesen nochmal wiederholt hat, die ging reibungslos über die Bühne. Aber eben bei der Rede von Andreas Babler, dem Kulturminister, kam es zu einer Störung. Die Aktivisten sind eingedrungen. Erst hieß es, die sind einfach nur durchgegangen. Nein, nein, also sie hatten offenbar eine ehemalige Mitarbeiterin des Festspielfonds, der Festspiele, die in die Tür geöffnet hat. Und man kommt auch in der Felsenreitschule, wo das war, eigentlich in diese Arkaden sehr schwer hinein. Man muss sich da genau auskennen. Das war also von längerer Hand wohl geplant. Inzwischen hat man die Mitarbeiterin offenkundig identifiziert, die das verantwortet hat, die ehemalige Mitarbeiterin. Aber auch da gibt es jetzt noch nicht die konkreten Ergebnisse. Man kann sagen, es ist Glück im Unglück. Das hätten natürlich auch einfach bewaffnete Menschen sein können. In dem Fall waren es in Anführungszeichen nur Aktivisten. Wobei diese ganze Diskussion den Sommer über weiterging. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden extrem verschärft beim Einlass. Es gab immer wieder Überprüfungen und es gab auch einen recht interessanten Film, Wir sind noch da, Juden in Salzburg, der nicht im Rahmen der Festspiele, sondern in einem Programmkino lief, der zunächst abgesagt wurde, weil man sagte, man kann die Sicherheit nicht gewährleisten. Das ist dann doch andersrum gewesen. Also den Film gab es und das war ein interessanter Aspekt zu sehen. Es sind nur etwa 100 Juden dort in der Gemeinde in Salzburg, aber es gibt zum Beispiel ein Begegnungszentrum für vor allen Dingen amerikanische jüdische Besucherinnen und Besucher, auch während der Festspiele, die dann in Salzburg so ein bisschen kleine Heimat finden. Das war für mich zum Beispiel ein ganz neuer Aspekt. Also es war gut, dass es diesen Film dann doch noch gab.
Wir können über Salzburger Festspiele nicht sprechen, ohne abschließend doch noch ein Wort über die Güte der gebotenen Sing-Schauspielkunst zu machen. Sie haben vielfältig berichtet. Ich erinnere mich an Mozart-Aufführungen, an einen Donizetti Maria Stuarda und insbesondere an Ihre begeisterte Besprechung von Strawinskys Geschichte vom Soldaten. Sie sind damit nicht alleine gewesen in der Begeisterung. Das Stück von 1918 als Marionettentheater, Zusammenarbeit des bildenden Künstlers Georg Basel, des Schauspielers Dominik Horwitz, der Geigerin Isabel Faust in der Regie von Matthias Bundschuh. Ist das so ein Fingerzeig auch für die Zukunft, wo vielleicht künstlerische Erneuerung herkommen kann?
Ja, also es ist natürlich jetzt nicht die Idee, dass man nur noch solche Projekte macht oder gar halbszenisches. Aber in diesem Jahr ist es bezeichnend gewesen, dass wirklich dieses Marionettentheater spektakulär gelungen ist aus meiner Sicht und auch zwei semi-szenische Mozart-Produktionen, Mithridate und dann am Schluss noch Saide, das eine Art Pasticcio war mit anderen Werken von Mozart, und dass man in dieser halbszenischen Form mehr Intensität auf der Bühne hatte und als Gesamtkunstwerk eigentlich als bei manchen szenischen Produktionen. Das war ein bisschen die Überraschung des Sommers. Und ich denke, dass es natürlich auch eine finanzielle Geschichte ist. Sowas ist günstiger und man muss nicht für jede Produktion, finde ich, immer die riesen Bühnenmittel auffahren und entsprechend so tief in die Tasche greifen. Ich glaube, eine gute Mischung wäre da sinnvoll, um vielleicht auch eben Raritäten und Werke, die nicht ein großes Publikum finden, realisieren zu können.
Sagt Jörn-Florian Fuchs über die Salzburger Festspiele dieses Jahr. Wir haben eine Art Debattenbilanz gezogen. Warum Kunst im Depot landet? Eine Ausstellung übers Ausstellung machen. Das verspricht das Museum Schloss Morsbruch in Leverkusen unter dem Titel The Good in the Pot, The Bad in the Crop. Christiane Fielaber bei mir im Studio. Will uns das Museum ein Märchen erzählen von Aschenputtel, von Dingen unterschiedlicher Güte, die unsere Unterscheidungskraft kennzeichnet und am Ende dann Ungerechtes schafft? Oder was haben die da gemacht? Denn die Guten kommen ans Licht, die weniger Guten in den lichtlosen Keller?
Naja, mit dem Märchen ist es so, die Ausstellung ist in ein paar Kapitel unterteilt. Und das letzte Kapitel, da träumt man von diesem Märchen, dass man vielleicht doch mal wieder einen Ankaufsetat hat, dass man doch mal wieder Ausstellungen machen kann, wo man Künstler beauftragen kann, dass mal wieder neue Sachen ins Haus kommen. Aber Grund ist eigentlich, sie werden nächstes Jahr 75. Und das vergessen wir alle. Das war 1951 ja, das erste Museum für zeitgenössische
in
Kunst.
In der Bundesrepublik, ja.
Und 1952 haben die angefangen anzukaufen. Und das ist auch die erste Abteilung, wo du dann siehst, Mensch, das ist ein Schlemmer, das ist ein Karl Hofer. Was sollen die in einem Museum für zeitgenössische Kunst? Aber das war damals natürlich auch die ganzen, die als entartet gebrandmarkt waren, und dass man das ins Haus holte. Und die hatten einen Ankaufsetat von 3000 Mark. Das ist also dafür einen Hofer und einen Schlemmer zu kriegen. Aber das kostete ja damals auch gar nichts. Auf der anderen Seite ist das auch ein Hinweis. Seit Januar diesen Jahres müssen die das Depot, und das ist nur kein so ganz großes, unter dem Schloss, müssen sie räumen und kommen nach extern. Und was ist da eigentlich drin? Und das ist eine schöne eigentlich Einladung in das Museum. Zu dieser Ausstellung gibt es ein Plakat. Es ist ein Foto von Laurenz Berges, der vor mehr als 10 Jahren beauftragt war.
Ja,
Becherschüler. Mhm. Aber das macht gar nichts. Denn der macht da nicht so viel Wind mit der Becherschülerei. Und er wurde beauftragt, im Depot zu fotografieren. Was ich auch nicht wusste, ins Depot dürfen immer nur 4 Augen. Ne? Mhm. Einer geht mit, dass man nicht irgendwie mal schnell so eine Grafik oder einen kleinen Schlemmer, der sowieso nicht ausgeliehen wird, ne, so mitnimmt. Und dann macht er ein Foto. Man sieht nur Frauenbeine auf einem Stuhl. Also man sieht diese, ja, hochgelegt mit roten
Und ein Pöms. Stück Streuselkuchen.
Ja, das habe ich auch als erstes gesehen. Und Kaffee. Die soll ihn eigentlich beaufsichtigen, während er da diese Fotos macht. Und was macht die? Die sitzt da und mümmelt da ihren Streuselkuchen. Das sind wunderbare Fotos, wo man auch mal sieht, wie das in so einem Depot aussieht. Man sieht dann einen großen Graubner, aber von dem Graubner siehst du eben nur so eine Ecke und daneben
sind
ist so eine
Gitterroste, wo man ganz viel draufknallt. Ne?
Das ist ein wunderschöner Raum, wo man sieht, wie das ohne Hierarchie geht. Das ist ein großes Rost und dann hängt da ein Yves Klein, dann hängt da also alles vom Feinsten, aber dann auch völlig Unbekannte, und die hängen alle so nebeneinander.
Platzsparend.
Naja, weil die Größe dann so passt.
Das meiste im Museum ist nämlich gar nicht sichtbar, weil das meiste im Keller ist oder im Depot.
Es gibt keine ständige Sammlung. Es gibt zwar, also seit einem Jahr gibt es einen Raum mit einer ständigen Sammlung, wo auch ein Stück vom Depot ausgestellt wird, wo sich Leute sagen, das möchte ich jetzt für eine Woche haben. Dann hast du da so ein Stühlchen, kannst dich da vorsetzen und dann kannst du dir dein Lieblingsbild angucken. Aber was diese Ausstellung auch deutlich macht, wie kommt so eine Sammlung zustande? Da ist zum Beispiel Japaner in Paris, eine ganz frühe Ausstellung aus den 50er Jahren. Fürchterliche Kunst, die sehen aus wie so Manga-Zeichen, ganz furchtbar, wie so Bernard Buffet, aber dann in billig und auf Japanisch. Aber das hat man damals gemacht und dann hat der Museumsdirektor gesagt, das müssen wir ankaufen, denn den Japanern geht es so schlecht und die brauchen Geld. Ich meine, das sind auch Gründe, um anzukaufen. Und gleich daneben sieht man 30 Künstler, 30 junge Künstler. Dann hast du da schon ein Uecker, du hast ein Piene, da ist das, oder ein
berühmte Serokunst, die heute
teuer ist, damals,
ne?
Noch ganz, ja, unbekannt war. Ne? So, und die einfach 30, da wurde kein Name genannt, sondern einfach 30 Künstler. Welche von denen sind was geworden und welche nicht? Und da fragt man sich, warum. Und du und ich und so ein Museumsdirektor, wir haben alle daran Schuld, denn wir pushen die oder machen den Daumen runter.
Christiane, zu Beginn hast du ein wichtiges Wort gesagt. Du hast von Ankaufsetat gesprochen. Das heißt, das ist nicht nur ein schöngeistiges Thema, diese Ausstellung über Depot und Keller und Ankäufe und was mal modern war und vielleicht heute nicht mehr, sondern es geht auch um Aufbewahrungskosten, Klimakrise, Digitalisierung, anwachsende Depots, Platzmangel, Sanierungsbedarf, also ein kulturpolitisches
Thema. Und ganz aktuell, es geht um Trump. Wenn Trump hingeht und sagt, also so eine Geschichte hat, ne, bei uns in den Museen nichts zu tun und diese ganze Woke-Scheiße kommt raus und wir machen nur noch das und die Sklavengeschichte, wenn jemand so kommt und dann sieht das Museum so aus. Also diese Angst ist hier nicht so groß, aber das thematisiert diese Ausstellung auch. Wer bestimmt?
Ein Depot und eine Ausstellung im Museum muss notgedrungen immer hierarchisieren. Wenn ich was zeige, zeige ich was anderes eben nicht.
Ja, es ist doch klar. Und du siehst in dieser Ausstellung, der Tiger von Richter von 1965, der ist keine Richter-Ausstellung ohne den. Das geht einfach gar
eine
nicht.
Eine Schwarz-Weiß-Fotografie von Gerhard Richter ist das, ne? So eine riesige, so eine verwaschene,
ja,
Fotografie.
So, daneben. Ne? Daneben wird aber gezeigt, was wurde mit Richter angekauft. Und dann hat damals der Direktor Wedewer gesagt, ach, das ist Fotorealismus. Dann nehmen wir noch einen mit Fotorealismus. Von dem anderen Künstler hört man eigentlich heute gar nichts mehr. Aber das ist auch Zeitgeist.
Zugleich ein Stück Kunstgeschichte und auch ein Stück Kulturgeschichte des Ankaufens im Deutschen Museum im Schloss Morsbruch in Leverkusen. The good in the pot, the bad in the crop. Wie man eine Ausstellung übers Ausstellung machen macht. Christiane Vielhaber war das bei uns im Studio. Der Dirigent Gabriel Fels, Generalmusikdirektor am Theater Kiel zuletzt, ist plötzlich und unerwartet vor 2 Tagen gestorben. Der 1971 in Berlin geborene Musiker und Dirigent war gerade erst seit Beginn der Saison 2024-25 Generalmusikdirektor in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt geworden. Zuvor wirkte er in gleicher Position bei den Dortmunder Philharmonikern, war Chefdirigent der Belgrader Philharmoniker. Seine Liebe galt den Spätromantikern Wagner, Mahler, Richard Strauss. Benedikt Stubendorf erinnert an Gabriel Fels.
Gabriel Fels galt als einer der bedeutendsten deutschen Dirigenten seiner Generation. Sein künstlerischer Weg führte ihn von ersten Stationen in Lübeck und Bremen über die Leitung des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera, eine prägende Zeit bei den Stuttgarter und anschließend den Dortmunder Philharmonikern, bis an die Spitze bedeutender Orchester in ganz Europa. Hier beispielsweise mit dem Cellisten Wolfgang Schmidt und der NDR-Radio-Philharmonie. In Kiel begann der gebürtige Berliner seine 5. Position als Generalmusikdirektor.
Oh, ich freue mich. Das ist so ein Amt. Ich glaube, alle, die das machen, sehen darin schon einen großen Teil von Berufung. Das ist nicht einfach eine Arbeit, die man annimmt. Das bedeutet einen hohen Einsatz. Das bedeutet, man muss wirklich viel arbeiten. Und das muss man wollen.
Das muss man wollen. Gabriel Fels wollte. Er war umtriebig, pragmatisch, beeindruckte durch eine fast einschüchternde Schaffenskraft und künstlerische Visionen. Das Ergebnis zeigt sich etwa in Fels Gesamteinspielung aller Mahler-Sinfonien, gestartet in Stuttgart, vollendet in Dortmund. Einen vergleichbaren Kraftakt stellte zum 250. Beethoven-Geburtstag die Aufführung aller seiner 9 Sinfonien dar. In einem 12-Stunden-Marathon. Seit Beginn der Saison 2024-25 prägte er als Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins das musikalische Leben in Kiel. Für ihn ein logischer Schritt.
Wenn man sich so wie ich entscheidet, nur bestimmte Zeitlinien sich einem Orchester zu widmen, und das sind so bei mir rund 10 Jahre als Maximum, weil ich dann finde, dann brauchen die Orchester was Neues. Ja? Und so war das eben in Stuttgart und so war das dann auch mit Dortmund jetzt. Und dann kam eben Kiel und mir hat das hier sehr imponiert, also sowohl die Qualität des Orchesters als auch natürlich die Stadt. Ich finde das, und das ist ja kein Geheimnis natürlich, dass Kiel Lebensqualität hat. Und insofern ist das für mich eine sehr gute Offerte und ich habe sie sehr, sehr dankbar auch angenommen.
Nur eine Spielzeit blieb ihm, das Werk seines Vorgängers weiterzuführen und frische Impulse zu setzen. Gabriel Fels hinterlässt eine Frau, 2 Kinder und 2 Kinder aus erster Ehe. Er wurde 54 Jahre alt.
Benedikt Stubendorf war das zum Tod von Gabriel Fels, dem zuletzt Generalmusikdirektor am Theater Kiel, der plötzlich und unerwartet gestorben ist. Die Kulturmeldungen fehlen. Da blickt Hanna Rau zuerst auf die Euthanasie-Gedenkstätte in Lüneburg, die heute nach rund 3-jähriger Umgestaltung neu eröffnet wurde.
In der damaligen Heil- und Pflegeanstalt wurden in der NS-Zeit etwa 2000 Patientinnen und Patienten ermordet, darunter mindestens 440 Kinder und Jugendliche. Zur Begründung hieß es in einer Krankenakte wörtlich: leistet nichts, zu schwach, nicht einsatzfähig. Ein Lebenswert setzt dem die neue Dauerausstellung der Euthanasie-Gedenkstätte schon im Titel entgegen und dokumentiert über 100 Geschichten der Opfer. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer betonte anlässlich der Eröffnung, die Gedenkstätte zeige, wie sich perfide Ideen gezielt gegen die Schwächsten richteten, gegen erkrankte und behinderte Frauen, Männer und Kinder. Die neue Ausstellung vermittle, warum es niemals, auch nur gedanklich, eine Aberkennung der Menschenwürde geben dürfe. Die meisten Deutschen werden ihn als Richard Block kennen, als Polizeihauptmeister in der Fernsehserie Großstadtrevier, den Schauspieler Arthur Braus. In seiner 5 Jahrzehnte umspannenden Karriere trat Braus in über 100 Film- und Fernsehproduktionen auf, im Tatort bei Derrick oder in der Schwarzwaldklinik, aber auch als Torwart in Wim Wenders Handke-Verfilmung Die Angst des Tormanns vorm Elfmeter. Am liebsten aber arbeitete Arthur Braus mit amerikanischen Regisseuren wie John Huston.
Ich erzähle immer diese Geschichte, als ich meine erste Szene mit Max von Sydow hatte. Ich sollte als schwarz gekleideter SS-Mann mit ihm reingehen und ich mache die Tür auf und fange meinen Satz an und dann frage ich den John Hughes, ich sage, wo kann ich denn hingehen? Und dann stand er von seinem Hochsitz auf und sagte, Arthur, you see this room here. Now you go wherever you want. Und wir folgen dir mit der Kamera. Und das sind so Dinge, die ich einfach deutschen Regisseuren oft sage, dass sie den Schauspielern ein bisschen mehr Freiheit lassen sollten, um sich selber, die werden immer so eingeengt.
So erinnerte sich Art Bros einmal im Gespräch mit Radio Bremen an die Arbeit zu dem Kriegsfilm Fluch oder Sieg. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 89 Jahren gestorben. 20 Jahre lang gab es in Berlin das Buchstabenmuseum. 6-mal musste es umziehen, jetzt muss es dauerhaft schließen. Gründerin und Leiterin Barbara Dichant sagte, man habe keine institutionellen oder regelmäßigen Förderungen bekommen. Daher sei man jetzt an einem Punkt, wo es ohne finanzielle Unterstützung einfach nicht mehr gehe. Was jetzt mit der Sammlung aus einzelnen Lettern und Schriftzügen aus dem öffentlichen Raum passiert, ist noch unklar. Die 3500 Buchstaben stammen überwiegend aus Berlin, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands, Österreich und der Schweiz.
Die Kulturmeldungen mit Hanna Rau waren das am langsam zu Ende gehenden Ende von Kultur heute. Michael Köhler dankt sehr für Ihr Interesse daran. Eine halbe Stunde Kulturberichterstattung am Sonntag war das. Die nachfolgende Sendung Information am Abend nach den Nachrichten. Sie berichtet unter anderem über die Diskussion um die Reform des Sozialstaats und eine Hilfsflotte für Gaza sticht in Barcelona in See. Ihnen einen guten Abend.